Mittlerweile bemesse ich das sogar daran, die Qualität von dem, die ich mache, in dem, wie viel Widerstand ich kriege. Weil wenn ich gar keinen Widerstand kriege, dann ist es vielleicht zu langweilig, was ich mache.
Und
Abholen ist das Stichwort. Also ich muss halt zuerst deren Standpunkt verstehen und auch bejahen auf eine Art, also doppelte Bejahung. Einmal sagen, ich verstehe, dass du so denkst, aber bitte verstehe auch, dass ich anders denke. Und das ist für mich momentan ganz wichtig, weil wir verlieren uns in ganz viel Klein-Klein heutzutage, wenn wir politisch diskutieren. Du kannst falsche Sachen den Leuten erzählen. Du
ja.
kannst von mir aus pädagogisch Fehler machen. Das ist alles nicht so schlimm, wie wenn du selber nicht für die Musik brennst. Du musst die frohe Botschaft des Jazz verbreiten. Und das kannst du nur, wenn du selber daran glaubst und selber dafür brennst.
Herzlich willkommen bei Schmitz trifft. Unser heutiger Gast ist Matthias Schriefel, preisgekrönter Trompeter und ja, man muss auch sagen, Multiinstrumentalist. Sein letztes Projekt, Allgäu meets India mit der HR Big Band, sagt, glaube ich, alles darüber aus, was Matthias musikalischer Weg ist. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm über seine Projekte zu sprechen und auch seinen Weg durchs Leben, der ziemlich ungewöhnlich ist. Viel Spaß dabei. Matthias, stell dir vor, wir würden uns gar nicht kennen und zum Beispiel in einer deutschen Bahn begegnen, gegenüber am Tisch sitzen und ins Gespräch kommen und irgendwann kommt die unvermeidliche Frage: Was machst du eigentlich? Was sagt der Matthias Schriefel dann? Was gibt er da zur Antwort?
Du hättest wahrscheinlich dann zuerst mal gesehen, dass ich fünf Instrumente dabei habe, was allermeistens so ist.
Ja, vermutlich.
Und dann
Und dass du
hättest du.
wahrscheinlich auch wieder die eine Hose im Kuhmuster anhast
Möglicherweise sehe
oder ein
ich nicht so
Rot-Blau.
aus wie alle anderen. Und dann hättest du vielleicht gefragt, was ich für Musik mache, oder ich hätte dich gefragt.
Naja, ich bin vielleicht gar kein Musiker, ich bin vielleicht einfach nur jemand, der sich interessiert und okay, ich sehe vielleicht, dass du Instrumente dabei hast.
Soll ich dir sagen, was dann oft passiert? Dann fragen ganz viele Leute: Oh, du hast viele Instrumente dabei. Bist du DJ?
Okay.
Junge Leute fragen das.
Aber würdest du trotzdem als erste Antwort geben, ich bin Musiker, oder würdest du irgendwas anderes sagen?
Ja.
Schon, schon.
Ja, das wissen sie aber dann meistens eh schon sofort, weil sie ja die Instrumente sehen. Und dann fragen sie, welche Musik machst du? Und dann sag ich Jazz, Volksmusik und viele andere Sachen, Weltmusik und.
Und dann wird der Kreis, auf den man dich dann eingrenzt oder die Schublade, in die man dich vielleicht steckt, die wird dann auf einmal größer oder passt dann einfach nicht mehr. Wenn du dann auch noch sagst, ich mache in meiner Musik kommen Jodelei genauso vor wie indische Konakol-Rhythmen oder brasilianisches, dann werden die wahrscheinlich denken, hä?
Stimmt, das denken die. Und meistens schreckt man sie mit irgendeiner von den Aussagen ab. Also wenn man jetzt sagt, man macht Jazz, schreckt man so ein paar ab. Aber wenn man dann noch dazu sagt, dass man auch indische Musik macht und so weiter, irgendwas von den Sachen, die man da macht, wird irgendjemand nicht gefallen.
Und das merkst du dann, oder?
Das merke ich ja. Zum Beispiel spiele ich ja auch ganz viel Fußball, auch mit Leuten, die keine Musik machen. Und die denken sich zuerst, ja cool, Jazz. Also Jazz ist eigentlich da beliebter, wie wenn ich dann das weiter ausführe, was es noch alles gibt, was ich mache.
Ja, also so wie ich dich miterlebt habe, lässt du dich ja nun wirklich überhaupt nicht auf irgendeine Stilrichtung festlegen, sondern machst einfach das, was dir gefällt. Im wahrsten Sinne meistens auch Unerhörtes. Also deine letzte Band, glaube ich, Geläut, Da hast du eine Band um Kirchenglocken drum gebildet. Oder, wie ich eben schon erwähnt habe, ein Big Band-Programm mit sowohl allgäuerischer Musik
als Allgäuerisch.
Auch allgäuerischer Musik als auch indischer Musik. Und das Ganze dann in einem Big Band-Gewand. Da denken die meisten Leute wahrscheinlich, what? Sowas geht? Und es geht. Du bist das beste Beispiel.
Es ist natürlich mehr Aufwand, wie wenn man irgendwas macht, was es eh schon tausendmal gab. Deswegen muss man dann halt ein bisschen mehr Energie reinstecken. Man muss mehr proben oder müsste mehr proben. Man kriegt meistens deshalb nicht mehr Probezeit. Aber Gott sei Dank hatte ich da zum Beispiel Leute von der HR Big Band, die echt sich die Sachen noch alleine angeschaut haben und das alleine geübt haben, weil zum Beispiel für die Produktion hatte ich nur 4 Probetage. Mhm. Und das kriegt man für jedes Standard-Big Band-Programm auch.
Ja.
Also es bedeutet mehr Widerstände und mehr Arbeit, aber mittlerweile bemesse ich das sogar daran, die Qualität von dem, die ich mache, in dem, wie viel Widerstand ich kriege. Weil wenn ich gar keinen Widerstand kriege, dann ist es vielleicht zu langweilig, was ich mache.
Ja, also straight in the middle, das ist nicht so richtig dein Ding, dein Ziel. Ist das auch so ein bisschen dein Motto als Mensch, wie du durchs Leben gehst? Immer auf der Suche nach neuen Ideen, nach neuen Zusammenarbeiten, nach neuen Reisezielen?
Nein.
Nein?
Überhaupt nicht. Ich liebe zum Beispiel auch Abende, wo ich nur Trompete, nur Standards spiele im Jazzclub und ganz brav nur irgendwie mit Leuten, mit denen ich nie geprobt habe, ohne jeglichen Aufwand ein normales Mainstream-Programm zu spielen, liebe ich auch. Das macht mir also nichts aus, beziehungsweise das hält mich sogar frisch oder das ist sogar im Vergleich zu dem, was ich sonst so mache, ist es dann manchmal wie Urlaub. Ich liebe es auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Indien bin, jeden Tag mit dem Amit Nadig irgendein anderes Konzert spielen kann, in irgendwelchen Hindu-Tempeln, wo ich ganz normale indische, traditionelle bzw. klassische Musik spiele, also diese südindische Musik. Und da war ich zum Teil der erste Weiße, der also in ganz vielen Tempeln gespielt hat oder der bei der Ernennung eines neuen, sagen wir mal, so eine Art Bischof von einer Hindu-Kirche in Indien, als der ernannt wurde. Als ich bei dessen Ernennung gespielt habe, war ich mit Sicherheit der erste Weiße und Europäer, der da gespielt hat. Das sind so Sachen, die mich wahnsinnig freuen und die mich ein ganz kleines bisschen stolz machen, weil es auch ein Teil der Völkerverständigung ist. Und die ganze Arbeit, die ich reingesteckt habe in andere Kulturen, dass ich die lerne und auch mit Respekt lerne und mich wirklich damit beschäftige, dass da auch was zurückkommt, das freut mich total.
Ja, siehst du dich da auch so ein bisschen als jemand, der Brücken baut?
Also unbedingt, das ist so wichtig. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, erst letztes Wochenende, einen Gig gespielt in Sonneberg. In Thüringen.
Thüringen, ja.
Das ist der erste AfD-Wahlkreis gewesen, den es in Deutschland gab. Und da habe ich dann vorher überlegt, was mache ich, was schreibe ich dafür?
Mit wem? Mit was für einer Band hast du da gespielt?
Das war das Thilo Wolf Orchester. Das war so ein klassisches Orchester mit Streichern und ein paar Bläsern und Holzbläsern. Und ich habe dann dafür was geschrieben. Und zwar den letzten großen DDR-Hit, der das größte, ja, die größte Videoproduktion war, die es je in der DDR gab. Das ist so ein Stück, das heißt Verdammt von Wolfgang Ziegler. Und da fährt dann das einzige Rennauto, das je in der DDR gebaut wurde, vorbei, von dem wurden nur 100 gebaut. Und da zeigen die halt so eine Art MTV-Show, wo sie noch einmal zeigen wollen, dass sie eigentlich viel geiler sind als der Westen. Und alle boxen und alle können Salto machen und so in dem Video. Und dieses Video habe ich halt dann arrangiert, natürlich auf meine Art und gesungen und die Leute total abgeholt, weil die Wessis haben sich ja bei der Wende, wie du das sicher bestätigen kannst, nie richtig für den Osten interessiert. Das war ja mehr eine Kolonialisierung als eine Wiedervereinigung. Das
war eine Übernahme, ne?
Genau.
Mehr oder was? Ja, ja.
Das musst du viel besser wissen als ich. Und ich habe dann halt versucht, da auf die Schritt zuzumachen. Und habe sie da wahrscheinlich auch gewonnen. Die haben alle die Choreo mitgemacht und mitgesungen. Aber danach habe ich halt auch geredet über den Ukraine-Krieg und habe halt ein Lied gesungen, das heißt, wie kann man dich nicht lieben, mein Kiew? Das ist so ein, ja, Liebeslied an die Hauptstadt der Ukraine. Und in der letzten Strophe singe ich da, schlaf, mein Schatz, in Ruhe. Und das ist so bewegend, auch wenn die Menschen das nicht verstehen, was ich da singe, weil es auf Ukrainisch ist. Da flennen alle los. Und ich sage dann als Message nur, dass ich mir Liebe und Empathie wünsche, weil Liebe und Empathie sind die einzigen Sachen, die man teilen kann und die dann dabei viel mehr werden. Auf die gibt es keine Inflation. Und das habe ich gesagt. Und ich wünsche mir nur, dass wir uns mit Liebe und Empathie mit diesen anderen Kulturen beschäftigen, weil dann wird die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass wir irgendwelche Raketen oder Bomben oder Drohnen auf andere Länder hinschicken. Und ich habe das halt ganz klar benannt. Das war mir super wichtig, dass ich das in diesem Wahlkreis benenne. Auch weil die eben wahnsinnig offen sind für alle Verschwörungstheorien. Und man muss manchmal denen die Realität nochmal einfach ganz klar auf dem Tablett servieren.
Und wie war die Reaktion?
Super.
Ja? Mission accomplished?
Auf jeden Fall. Also es sind ja eh bei den Jazzkonzerten sind ja eh nicht die großen AfD-Mengen da, aber das sind in so einem Ort wie Sonneberg, wo 50% in der Stichwahl AfD gewählt haben, sicher ein paar da gewesen, wo die Nachricht dringend ankommen musste.
Ja, finde ich super, dass du nicht von vornherein, das hört man ja auch oft, die da drüben im Osten, ne, die haben den Schuss nicht gehört und dass man die aber auch ein bisschen abholt. Ne?
Und, abholen ist das Stichwort. Also ich muss halt zuerst deren Standpunkt verstehen und auch bejahen auf eine Art, also doppelte Bejahung. Einmal sagen, ich verstehe, dass du so denkst, aber bitte verstehe auch, dass ich anders denke. Und das ist für mich momentan ganz wichtig, weil wir verlieren uns in ganz viel Klein-Klein heutzutage, wenn wir politisch diskutieren. Auch gerade unter den Linken gibt es so wenig Einigkeit, weil man sich bei ganz, ganz unwichtigen Themen verliert, wie zum Beispiel Gendern, die meiner Ansicht nach im Vergleich super unwichtig sind zu den anderen Problemen, die wir eigentlich haben. Und dadurch verlieren wir oft die wirklichen gesellschaftlichen Probleme aus den Augen. Und es würde keinem einen Zacken aus der Krone brechen, wenn man sagen würde, die Leute, die gendern zum Beispiel toll finden, wenn die dann sagen würden, es ist kein Problem, dass du nicht genderst, deswegen bist du jetzt nicht schlimm. Und die nicht gendern, wenn die sagen würden, oh, weil du genderst, bist du jetzt nicht gleich ganz, ganz schlimm. Ich glaube, es wäre super, wenn wir in den ganzen Kleinigkeiten viel toleranter würden und dafür bei den großen Zielen mehr zusammenhalten würden.
Super, also super Einstellung. Und um jetzt auf die Musik zurückzukommen, ich glaube, du in dem, was du da machst, verkörperst du das ja auch. Deswegen habe ich am Anfang auch gefragt, ist das eigentlich dein musikalischer Weg? Ist das auch ein Stück weit deine Lebensphilosophie? Immer versuchen, neue Brücken zu bauen. Ne? Also du hast Indien schon erwähnt, wo du wirklich jetzt sehr oft warst und dann teilweise auch jetzt ohne Jazz indische Musik mitspielst. Du hast aber auch Beziehungen zu anderen. Südamerika, glaube ich, hast du auch eine Platte gemacht mit südamerikanischer Musik. Und zu zeigen, einfach in dem, was du machst, ich kenne keine weder Nationalitäten noch Ethnien noch irgendwie Grenzen. Ich finde, das kann sich alles gegenseitig befruchten. Ist das so? Also das meine ich aus deinem Wirken so ein bisschen herauszulesen.
Ja, da hast du recht. Grenzen, sowohl Nationalgrenzen, die sind ja meistens Erfindungen des 19. Jahrhunderts, als auch die musikalischen Grenzen, die sind ja meistens künstlich erfunden. Das fängt ja schon beim Jazz an. Versuch mal eine Grenze zu finden zwischen Swing, Bebop, Hardbop, Cool Jazz. Das sind alles Individuen. Also das ist bei uns in der deutschen Jazzgeschichte oder Jazzgeschichtsschreibung, die vor allem von Joachim Ernst Behrendt herkommt, also den ich natürlich trotz allem verehre. Der war ein Visionär und der hatte super Ziele. Aber der wollte den Deutschen, dem normalen deutschen Haushalt das klar darstellen, dass die Jazzgeschichte immer in 10 Jahren einen neuen Stil erfunden hat. Und so lernen das dann alle in der Schule. Und das ist natürlich ein Riesenkäse, wie wir wissen, weil die Jazzgeschichte war immer eine Geschichte der Individuen und die hatten halt ihren Stil. Und es ging vor allem darum, dass Menschen ihren eigenen Stil gefunden haben, der möglichst irgendwas Neues beinhaltet hat und der möglichst nicht so einfach kopierbar war. Also möglichst authentisch war. Und mittlerweile, da können wir später auch gerne drüber sprechen, ist es ja eher so, dass auch im Jazz immer mehr Leute sich damit zufrieden geben, einfach irgendwas anderes nachzumachen. Oder dass das einzige Ziel bleibt, irgendjemand anderen zu kopieren.
Das wäre jetzt eine wichtige Frage. Wie kriege ich denn auch eine Ausbildung junge Musikerinnen dazu, einfach nur sie selbst zu sein, wenn sie erstmal den ganzen anderen Schissel lernen müssen?
Ja, super Frage. Zuerst mal ist es ja total wichtig, dass die auch kopieren, das sage ich denen auch, und das dann auch richtig genau machen. Also wenn sie was kopieren, dann sage ich denen, aber dann bitte auch wirklich genau darauf achten, wo macht denn der Chet Baker das Vibrato? Wie ist denn die Zunge von Chet Baker? Fangen wir mit was Einfachem an, wie Chet Baker. Ist aber gar nicht so einfach, wenn man es wirklich kopieren will.
Wie alles.
Was genau. Also wenn kopieren, dann will ich auch wirklich das hören. Wenn jemand sagt, oh, ich höre total viel Lee Morgan, dann sage ich, okay, aber dann mag ich das bei dir hören, dass du wirklich wie Lee Morgan kennst. Ich bin super streng zuerst, wenn die so Sachen sagen, was sie wollen. Aber ich frage auch ganz, ganz viele Sachen. Und ich stelle mir, ich stelle ganz viele Fragen, zum Beispiel, was magst du lernen, welche Musik hörst du und so weiter. Und ich stelle fest, dass sich viele da schon schwer tun, ganz klare Fragen zu stellen, was sie lernen wollen oder Ziele zu setzen. Aber da fängt es eigentlich an. Und meistens hole ich mir zuerst mal eine große Liste ab von den Studis, also wo sie ihre Stärken, wo sie ihre Schwächen sehen, was für Musik sie später überhaupt machen wollen. Ich frage gerne, was ist denn die ideale Bühnensituation für dich, wo du dich siehst? Das ist total interessant, was da rauskommt. Der eine mag gerne am liebsten draußen in der Natur spielen. Die andere sagt, sie mag am liebsten mit Freunden, einfach mit guten Freunden auf der Bühne stehen und Spaß haben und so weiter. Da ist der Ort gar nicht so wichtig. Das ist total interessant, was da alleine rauskommt. Und die setzen sich dann irgendwelche Ziele, die meistens eh in einem halben Jahr gar nicht erreichbar sind. Aber dann frage ich ein halbes Jahr später nochmal. Und die Fragen sind ja viel wichtiger für die selber als für mich, weil ich meistens glaube, besser zu wissen, was der nächste Schritt bei meinen Studis ist, als die das selber wissen können, weil du mit Anfang 20 gar nicht die Erfahrung haben kannst, zu wissen, was für dein späteres berufliches Leben wichtig sein wird und was nicht. Also das wissen ja alle nicht. Das weiß ja weder ich noch die Studis, was die mal machen werden. Aber ich weiß, dass bestimmte Sachen, egal was die machen werden, wichtig sein werden. Und das sind totale Basics. Und die Persönlichkeit, die entwickelt sich ja da erst fertig. Ich meine, bei den männlichen Studenten ist ja mit 21 noch nicht mal der Frontallappen vom Gehirn fertig entwickelt. Das wächst ja alles noch. Da ist ja noch mehr Chaos im Gehirn, wie bei den weiblichen. Insofern, man muss die so ein bisschen leiten, finde ich. Man muss sie zwar fragen, aber man muss auch nicht alle Antworten auf die Goldwaage legen, die sie einem geben.
Die sind mit Sicherheit auch dynamisch, ne, die Antworten. Also wenn wir selber an unsere Studienzeit zurückdenken, Da hatte ich mit 21 überhaupt keine Ahnung, wie das mit 25 oder 26, geschweige denn 30 aussehen wird, ne, bei mir. Und mit 26 auch keine Ahnung, wie das mit 35 bei mir aussehen wird. Hat vielleicht gewisse Träume oder Ideen, so müsste das dann sein, aber den Weg dahin, naja, den weiß man dann auch vorher nicht. Und du siehst dich dann auch schon so ein bisschen berufen als Mentor, da auch so ein bisschen mit zu begleiten. Nicht nur Trompetenlehrer zu sein, sondern, na, also kurz zur Erläuterung, du bist seit 2 Jahren oder anderthalb Jahren an der Hochschule an der Musikhochschule in Stuttgart als Trompetenprofessor tätig und ist für dich auch eine neue Situation, oder? Oder hast du viel unterrichtet, also so viel, wie du unterwegs warst, aber so viel Erfahrung, wie du gesammelt hast, stelle ich mir sehr, sehr spannend vor für die Studentinnen und Studenten.
Also ich war mit 20 schon wahrscheinlich viel weiter als viele anderen, weil ich ja mit 15 schon im Bujazzo war und im Landesjugendorchester. Ja. Und im Landesjugendorchester. Und ich habe meine eigene Schulband geleitet, wo ich 13 war. Da habe ich eine Schulbigband gegründet und habe jedem einzelnen Unterricht gegeben. Sprich, das war so eine Schule, wo es eigentlich überhaupt nicht genug Leute gab für eine Big Band. Ja. Ich musste da jeden beknien. Hey, komm bitte in die Schul-Big Band, das ist total geil. Und ich habe zum Beispiel dann 5 Leuten versucht, E-Bass beizubringen, aber die sind mir alle wieder abgesprungen. Und zum Schluss habe ich selber dann am Klavier E-Bass und Klavier gespielt, sozusagen mit so einem der linken Hand Bass gespielt. Weil meine Geschwister haben alle Trompete gespielt. Ich habe ja 5 Geschwister und 3 davon waren in der Schul-Big Band. Und ich habe halt irgendwie mit Ach und Krach so eine Big Band zusammengekriegt. Da war auch eine Geige dabei und eine Flöte und Saxophone, die noch nicht alle Töne auf dem Saxophon konnten. Wow. Und für die habe ich Tag und Nacht irgendwas komponiert und jeden Tag habe ich irgendjemand Einzelunterricht gratis gegeben. Also ich war schon früh Lehrer. Aber
also das wusste ich ja gar nicht.
Ich war halt total, ich habe gebrannt und ich brenne immer noch dafür, Jazz zu machen, das ist so ein Feuer und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn man dieses Feuer nicht hat, muss man sofort aufhören. Darf man auf gar keinen Fall irgendjemand unterrichten. Ich finde, man kann...
Oh, dann müssten aber, glaube ich, richtig viele aufhören, oder?
Ja, die müssten aufhören. Aber es ist so, du kannst falsche Sachen den Leuten erzählen. Du kannst von mir aus pädagogisch Fehler machen, das ist alles nicht so schlimm, wie wenn du selber nicht für die Musik brennst. Du musst die frohe Botschaft des Jazz verbreiten. Und das kannst du nur, wenn du selber daran glaubst und selber dafür brennst.
Wow. Ja, das ist mal ein Wort. Das nehme ich mal mit in die ein oder andere Situation. Aber du hast da sozusagen in der Schule schon sehr viel Durchhaltewillen bewiesen, ja, trotz der widrigen Umstände immer weitergeleitet, geschrieben. Ich glaube, das hat sich dann auch, als du nach Köln gekommen bist, hier so fortgesetzt. Ne, du hast dann hier studiert in Köln an der Musikhochschule und hast dann auch eine Jazzreihe ins Leben gerufen, also eine Konzertreihe, wo auch gerade junge Studentinnen und Studenten aus dem Hochschulumfeld Gelegenheit hatten, sich und ihre Musik auszuprobieren und einfach Jazz zu machen und Spaß zu haben und zu brennen. Und diese Reihe organisierst du bis heute noch mit, ne? Richtig?
Ich mache da jetzt mittlerweile nicht mehr dran.
Aber du hast die sehr, sehr viele Jahre gemacht, das weiß ich.
Also ich bin immer noch so... In der Not würde ich immer noch sofort einspringen und denen helfen. Aber ich habe es Gott sei Dank in gute Hände weitergegeben. Und es ist immer noch mein Baby, also Jazzorama, jeden Dienstag im A-Theater. Ich organisiere den Fußballcup dafür.
Ja,
bei dem du auch schon, ich glaube, du hast die Torjägerkanone geholt.
Mitnichten, aber das eine oder andere Tor habe ich mal geschossen. Ich muss auch sagen, dass du ein sehr passabler Fußballspieler bist. Also das musst du auch erstmal...
Das ist eigentlich mein Hauptding. Also ich bin hauptberuflich Fußballer.
Also du hast tatsächlich einen Jazz-Fußball-Cup ins Leben gerufen, der jetzt jedes Jahr Ende August stattfindet und wo tatsächlich zwischen 6 bis 12 Mannschaften regelmäßig mitmachen. Wahnsinns Energieleistung. Und das letzte Mal, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du sogar deine Trompetenklasse, also inklusive männlicher und weiblicher Studentin aus Stuttgart hier anreisen lassen. Die haben ein eigenes Team gebildet, wo du noch mitgespielt hast.
Ich habe sie nicht anreisen lassen, sondern die wollten unbedingt kommen. Die haben das halt mitgekriegt auf den sozialen Medien. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Wir haben auch gar nicht so schlecht gespielt. Für mich selber war es ein bisschen hart, weil ich habe in 2 Mannschaften mitgespielt.
Das habe ich mitbekommen.
Und dann hat es mich, der Rasen war so trocken. Deswegen habe ich hier so ein Ding, weil mich hat es ein paar Mal hingehauen, immer auf die Hand.
Au.
Immer so bei so kleinen Fouls oder bei irgendwelchen.
Ja, du warst auf jeden Fall freiwillig, ne, bei den anderen Jazzmusikern. Ich habe das genau gesehen. Da ging es immer. Ja, aber das ist ja auch, also ich finde das Wahnsinn, dass also in unserer Zeit wäre niemand von unseren Lehrern oder Lehrern, glaube ich, auf die Idee gekommen, so ein, es ist ja eine totale Teambuilding-Maßnahme eigentlich auch. Ne? Du lässt deine Studentinnen, die kommen da, die spielen zusammen im Team, die sehen irgendwie, ach geil, wir sind füreinander da und ich kann vielleicht auch vom anderen lernen und ich muss nicht besser sein als der, was auch immer besser dann heißt. Ne? Oder finde ich super Sache. Ist das auch so ein bisschen, wie du das siehst, dass die sich gegenseitig auch unterstützen sollten, im Idealfall?
Es geht ja noch viel weiter. Es geht ja um die ganze Jazz-Szene. Da gewinnt ja meistens dann irgendein Team, das man gar nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel hat mal die Folkwang Jazz-Abteilung hat mal den ersten Preis gemacht und Landesjugend Jazz-Orchester war letzter, das von NRW. Und im nächsten Jahr war dann Landesjugend Jazz-Orchester NRW erster Preis und Folkwang war vorletzter und so. Mhm. Und das war so schön, weil die alle auf Augenhöhe sind, weil normalerweise haben die ganzen Studis aus Essen so ein bisschen Angst oder Respekt vor denen aus Köln, aber dann spielen die einfach miteinander Fußball und trinken danach ein Bier zusammen, das ist noch viel wichtiger. Ja. Und hängen ja die meiste Zeit auch am Spielfeldplatz rum, da läuft Jazz, da jammen wir alle zusammen. Also so kommt man viel besser ins Gespräch als zum Beispiel auf einer Jazz Ahead oder sonst was. Und da wachsen
also
Freundschaften.
Auf einer Jazz-Messe, wo jeder irgendwie seine Dinge an Mann bringen will oder an die Frau. Genau. Also auch da, Brückenbauer Schriefel. Zwischen den Jazz-Metropolen Deutschlands ja, Gemeinsamkeiten schaffen.
Mich hat es auch gefreut, die WDR-Wigband war mal dabei und hat dann, ich glaube, auch letzten oder vorletzten Platz gemacht. Aber das war so süß, dass die zum Beispiel ein Team hatten, das dann gegen das Bujazzo spielt oder ja, diese ganzen Hochschulabteilungen, die ganzen Big Bands. Das machen wir bestimmt nächstes Jahr wieder und ich bin mir sicher, das wird auch eine totale Tradition, wo die Leute sich den Termin ganz groß im Kalender schreiben. Also jeder darf da mitmachen, falls es jemand sieht, der einen Jazz, eine Big Band hat oder einen Jazzverein oder eine Jazzabteilung. Ihr dürft euch alle da anmelden beim Jazzorama Cup. Nächstes Jahr macht zum Beispiel noch eine Allgäuer-Truppe mit von der Allgäuer Jazz-Initiative, durch die ich tiefer in den Jazz eingetaucht bin. Die kommen auch mit dem Team, also das ist international.
Herrlich. Ich mache auf jeden Fall in Osnabrück ganz viel Werbung. Da gibt es ja auch den einen oder die andere, die das ganz gut kann. Merkst du so einen Unterschied in der Stimmung bei deinen Studentinnen zu unserer Zeit, als wir studiert haben, war also so, sind die freier oder haben die mehr Angst oder kannst du da generell Unterschiede sagen, wie die Stimmung ist unter jungen angehenden Musikerinnen?
Ja. Also generell, abgesehen von denen jetzt, ist es ja eine andere Zeit. Es ist eine Zeit, in der generell die Menschen mehr Ängste haben, auch berechtigte Zukunftsängste haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel einfach einen nicht mehr repetierbaren Klimawandel und diese ganzen Kriege, die wirklich sehr nahe sind und wo es auch keine zeitnahe Lösung gibt. Mhm. Und das drückt ja bei uns allen auf die Stimmung, wenn wir nicht komplett bescheuert sind. Muss man einfach sehen. Und dazu kommt, dass generell eigentlich der Konsum viel größer geworden ist, als er vor 20 Jahren war. Und man muss ja viel mehr Sachen jetzt auf einmal besitzen, als wir besitzen mussten. Wir mussten jetzt kein iPad haben und noch dazu das und das MacBook, um studieren zu können. Jetzt musst du sozusagen solche Sachen haben. Ein iPad zumindest oder sowas Ähnliches und so weiter. Also der Konsumdruck ist auch noch größer geworden. Ich denke, generell ist Musik nicht mehr so wichtig, wie es in unserer Zeit war. Also das merke ich daran, dass ich kaum noch Gespräche irgendwo höre, wo jemand über Musik redet. Sowohl bei den Studis als auch bei den scheinbar normalen Menschen höre ich kaum noch ein Gespräch, wo sich jemand vor allem richtig emotional über Musik unterhält. Ich weiß noch, wo ich in der Schule war, da war das ganz wichtig, welche Musik hört man. Man hat sich darüber definiert, man hat diese Poster aufgehangen in seinem Zimmer von den und den Bands, hat die Musik laut aufgedreht und Fenster aufgemacht. Ja. Und das alles ist weg.
Weil auch alles gleichzeitig verfügbar ist. Ne?
Und man hört auch kaum noch, zum Beispiel nach einem Konzert, jemand, der sagt, das war total beschissen, das Konzert, oder dass man ausgebuht wird. Ich weiß noch, vor 20 Jahren war es noch normal, dass so ein Alter herkommt und sagt, das ist kein Scherz mal, was ihr macht, das ist ja wirklich schrecklich und so. Hat man wirklich gesagt gekriegt, auch ist auch ausgebuht worden. Oder andersrum, ältere, meistens Männer kamen zu einem her und haben geweint, haben gesagt, so was Schönes habe ich seit Coltrane nicht mehr gehört. Ich habe Coltrane gehört 1964 und jetzt habe ich euch gehört und das war, solche Sachen habe ich halt erlebt. Und das erlebe ich jetzt kaum noch, dass die Leute so emotional mitgenommen werden, positiv oder negativ von Musik. Also das ist einfach wichtig und das merke ich auch bei den Studis, dass ich kaum irgendwo eine Unterhaltung aufschnapp, wo jemand nur über Musik redet und darüber sich sogar streitet. Oder dass die erzählen, boah, ich habe die ganze Nacht durchgemacht und wir haben nur Musik gehört.
Sind wir abgestumpft vielleicht einfach? Ich habe es eben mal eingeworfen, durch diese ständige Verfügbarkeit von aller Musik. Also früher, das war ja auch das Fantastische. Ey, ich habe jetzt, hier eine CD rausgeholt, eine alte Aufnahme von Miles Davis Quintett und die kriegst du sonst nicht. Und dann bist du hergegangen und hast dir dann vorgespielt und heutzutage kannst du alles suchen und alles finden. Und hat das dann vielleicht auch zur Folge, dass du mehr Schwierigkeiten hast, dich auf wirklich die kleinen Jams, die kleinen Edelsteine zu fokussieren?
Ja, der Wert der Musik ist ja einfach, der messbare Wert ist einfach viel kleiner geworden. Und ich glaube, diese wirklichen Nerds, die werden immer weiter existieren und die werden immer weiter auch das zu schätzen wissen, wenn was ganz Besonderes passiert. Aber der messbare Wert ist halt kleiner und drum ist es für den Mainstream auch einfach weniger wert geworden, Musik zu hören, weil jetzt gibt es das gratis auf Spotify und auf YouTube, alles, was man will. Und ich habe halt mein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben, seit ich 15 war, bis ich 20 war oder so, habe ich jeden Cent von allem, was ich irgendwo verdient habe. Und das war nicht schlecht, weil ich habe schon mit 15 super viele Gigs gespielt und kein Geld mehr von Mama oder Papa gebraucht. Aber das habe ich alles, was übrig war, immer in CDs reingesteckt. Und das bereue ich auch nicht, weil das war richtig viel wert, so eine CD. Und man hat sich auch ganz lange durchgehört im CD-Laden, bis man sich für eine entschieden hat. Und dabei mindestens gleich viel gelernt, wie alleine jetzt, wenn du in irgendwelche Workshops gehst oder YouTube-Videos anschaust. Es ist ja alles verfügbar, also im Prinzip.
Ja, oder es wird dir auch alles, es wird dir teilweise vorgeschlagen. Algorithmen studieren dein Hörverhalten, schlagen dir neue Sachen vor.
Das ist halt aber wieder gefährlich.
Natürlich ist das gefährlich, du selektierst ja gar nicht mehr selber. Was du gerade beschreibst, diese Situation kenne ich auch noch. Ich war im CD-Laden, habe mir dann so einen Stapel CDs mitgenommen. Hab dann jeder reingehört, überlegt, naja, ist das jetzt wirklich wert, dass ich da jetzt hier die 25 Mark oder dann irgendwann die 15 oder 18 oder 20 Euro für ausgebe, und habe selektiert, ne? Also, was ja ein bewusster Entscheidungsprozess ist für mich und, Das, selbst das wird ja heutzutage abgenommen. Und da geht einem noch so ein bisschen auch so eine musikalische Reife geht einem dann auch verloren, glaube ich.
Ja, also ich sage immer, lasst bitte die Finger weg von den Sachen, die euch Spotify oder YouTube selber vorschlägt, sondern sucht wenigstens selber nach was. Weil das ist gefährlich. Ich habe das auch schon selber erlebt. Ich habe jetzt mir Spotify geholt, damit ich im Unterricht schnell was zeigen kann, ohne zum Beispiel nervige Werbungen zu hören von YouTube oder so. Und es ist zum Teil erschreckend, wenn man dann mit einem Song fertig ist, was die dann einem vorschlagen, was man als nächstes hören soll. Das ist zum Teil für mich totaler Käse und auch respektlos, weil die nicht mal beim Thema richtig bleiben, sondern immer sich denken, ah, das könnte jetzt für den Konsumenten passen. Die wollen dich ja nur zum Junkie machen. Und da muss ich sagen, da passt mein Hörverhalten nicht so richtig rein in die Logarithmen.
Ich habe mir eben noch oft dazu notiert, das Einzige, was man bei dir sicher, wo man sicher sein kann, wenn man deine Musik hört, ist, dass man eben nicht weiß, was in der nächsten halben Minute passiert. Das ist mir tatsächlich so gegangen mit der Big Band CD. Und du weißt einfach nicht, was als nächstes kommt. Und ist das auch so ein bisschen, naja, auch hier wieder dein Lebensmotto? Naja, ich plane es gar nicht mal so weit voraus. Ich schaue einfach, es kommt schon die richtige Idee im nächsten Monat, im nächsten Jahr. Die richtigen Türen öffnen sich. Ich bin weiter, ich brenne. Und wenn ich brenne, passiert was.
Zum Teil ist es so, also ich habe ein Gottvertrauen, das ziemlich groß ist. Und bis jetzt war es immer so, wenn irgendeine Tür irgendwo zugeht, sind drei andere Türen aufgegangen und es ging positiv weiter in meinem Leben. Und so denke ich auch in der Musik, also ich schreibe das beste Zeug, wenn ich sau wenig Zeit habe und das auf den letzten Drücker gerade noch so fertig mache, weil ich dann gar nicht nachdenke, was ich als nächstes machen soll, sondern weil ich es einfach fließen lasse. Und dann kommen oft so saudumme Ideen, die dann aber die besten sind.
Absolut. Also dieses Impulsive, ich glaube, das gehört einfach zu dir auch. Ne? Dieses Chaos.
Chaos?
Wirklich? Ja, nicht Chaos, aber das Gegenteil von Ordnung. Sagen wir mal so.
Ich glaube, ich bin nicht unordentlich. Vor allem meine Musik. Wenn ich das selber analysiere, merke ich, ich bin ein unglaublicher Form-Nerd. Also ich liebe Formen, ich liebe ganz klare Strukturen. Und wenn man sie sich anschaut, meine Stücke, haben sie das auch.
Du liebst sie aber auch dann an entscheidenden Stellen aufzubrechen. Nämlich genau dann, wenn man weiß, so läuft der Hase jetzt.
Das stimmt. Also, aber das ist ja einfach ein generelles Ding, egal ob man einen Film anschaut oder ein Theaterstück oder Musik hört. Also man will ja einerseits Klischees haben, aber man will ja auch, dass sie gebrochen werden. Also Extend und Advance, diese zwei Sachen. Entweder Extend, ein Motiv wiederholen oder jemand wartet an der Bushaltestelle, es passiert mal nichts. Oder Advance, was ganz Neues passiert. Und dafür muss man halt ein Gespür haben, wenn man Kunstschaffender ist, dass man zum Beispiel weiß, wann ist es für mich selber genug oder wann will ich was Neues hören. Und dafür kann man nur ein Gespür haben,
wenn man es macht.
Wenn man ganz viel hört und ganz viel macht. Und man kann es nur für sich selber immer machen. Also ich kann ja nur die Musik machen, die mir selber gefallen würde.
Ja.
Und dann hoffen, dass es anderen auch gefällt.
Du kommst aus dem Allgäu, du hast es ja schon gesagt, du bist ein sehr naturverbundener Mensch auch. Ne? Bist jetzt hier, wir drehen hier in Erfstadt im Studio von MuxTV. Bist gerade aus Köln hier hingeradelt. Anstatt die Öffis zu nehmen oder sonst was. Ne? Wir haben 3 Grad draußen. Also du liebst die Natur.
Vor allem die Autobahnen in NRW liebe ich,
ja.
Denen man da schön entlang radeln kann. Und die vielen schönen Chemiekraftwerke.
Gerade hier im Kölner Umland. Ja, da hat man dich ja auch schon gesehen, tatsächlich, ne? Am Hambacher Forst, als da die Demonstration gab, da gab Da warst du auch ganz vorne mit dabei, mit ja. natürlich wieder mit einer Trompete und einer Band.
Sousaphon.
Und eine Sousaphon. Band. Und ihr habt da
einfach... Steffen Schorn ist mitgelaufen.
Ach, Grüße an Steffen Schorn, ja. Das ist, du hast ja auch eben schon mal angesprochen, nicht reversibler Klimawandel. Das liegt dir schon am Herzen und es gehört auch so ein bisschen in dein Gesamtkonzept als brückenbauender, viel unterwegs seiender Musiker dazu, dass das Klima, die Natur erhalten wird oder dass du die Verbindung dazu hältst.
Ja, ich glaube, wir müssen da einfach sehen, es gibt die Sachen, die uns halt alle bewegen, wie Armut, wie Hunger auf der Welt, wie Überschwemmungen und Brände, ja. Aber an den meisten von den Sachen, an 99,999%, können wir als Einzelne kaum was ändern. Also ich kann schlecht nach Spanien fahren und da die Waldbrände löschen. Und die 0,000 und nochmal 0,001%, die ich ändern kann, an denen sollte ich arbeiten. Ich sollte nicht dran zugrunde gehen, an den vielen Krisen, an denen ich eben nichts machen kann. Und deswegen ist es für mich total wichtig, dass ich Gott sei Dank in einem freien Land lebe, in dem wir demonstrieren dürfen und gleichzeitig total respektvoll zu den Polizisten sind. Also das war ich zum Beispiel, wenn ich die Polizistinnen und Polizisten gesehen habe, habe ich alle freundlich gegrüßt und die können echt nichts dafür, dass es halt ja diese unglaublich dumme Politik bei uns gibt, in der man Dörfer wegschaufelt und Wälder wegholzt für so eine Energie, die eigentlich
aus dem letzten Jahrhundert ist.
Ja, also vor allem um den Preis, finde ich, macht die keinen Sinn. Und wenn man die ganzen Kosten berechnen würde, die sie wirklich kostet, diese Politik, also die ganzen Lungenkrankheiten und der Klimawandel, der auch Geld kostet, dann ist das eine wahnsinnig teure Strompolitik, die wir da haben. Aber ich verstehe auch nicht, ich verstehe auch, dass man die Kraftwerke jetzt nicht von heute auf morgen abschalten kann. Man muss halt da irgendwelche Kompromisse suchen in einer Demokratie und je mehr Leute da demonstrieren und ganz klar ihre Meinung sagen und auch das in der Wirklichkeit zeigen, indem sie zum Beispiel einen Stromanbieter wählen, der nicht auf solche Energien zählt, dann umso größer ist die Chance, dass was Kleines passiert. Und wir zeigen es ja auch durch unser Wahlverhalten. Wir können ja zum Wählen gehen. Und wichtig ist, dass wir überhaupt zum Wählen gehen. Das ist total wichtig. Also ich finde, in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir uns um diese großen politischen Themen kümmern, dass wir auch drüber reden. Ganz unpolitisch sein geht nicht. Es gibt immer wieder Menschen, die ich treffe, die sagen, ich bin unpolitisch. Dann denke ich mir immer, das ist auch schon eine politische Haltung. Zum Beispiel zu sagen, ich gehe nicht zu einer Wahl, ist eine politische Aussage. Oder
ist fahrlässig in der Demokratie, ne?
Ich habe auch Leute kennengelernt, die gingen auf die Straße und haben gesagt, sie sind unpolitisch. Aber sie gehen auf die Straße. Wenn man auf die Straße geht und für irgendwas protestiert, ist man politisch. Und da fehlt mir manchmal ein bisschen die Realität bei den Leuten in manchen Gehirnen. Wir können so viel mitgestalten, wir sind in einem freien Land, aber wir müssen leider und unbedingt um die Demokratie kämpfen. Gerade wir als Kunstschaffende, weil wir sind die allerersten, die unfrei werden und die leiden werden, wenn wir in der Diktatur sind. Weil die wird sicher nicht Kunstfreiheit zulassen.
Absolut. Also das hat man bisher in keiner Diktatur so wirklich erlebt. Zumal in einer totalitären Diktatur, ne, also wie sowohl im Nationalsozialismus als auch Kommunismus. Das wollen wir alle nicht. Also du siehst dich da auch schon eher in der Pflicht, als ein Bürger, der in einer Demokratie lebt, seine für das, was er steht, für das, was er möchte, auch öffentlich einzustehen und halt nicht einfach so alles geschehen zu lassen. Und nicht zu sagen, ich bin Musiker, das geht mich nichts an. Ich will nur meine Musik machen, sondern ich bin hier auch Mitglied dieser Gesellschaft. Und damit auch verantwortlich für das, was passiert.
Ja, und zwar einfach mit den ganz normalen rechtsstaatlichen Mitteln. Also es gibt so viele Sachen, wo wir was machen können. Es gibt Petitionen, wo manche auch schon was bewirkt haben. Das darf man nicht vergessen. Zum Beispiel diese Petition in Bayern gegen bestimmte Pestizide, die hat zum Beispiel so viele Unterschriften gekriegt, dass bestimmte Pestizide in Bayern verboten wurden. Deswegen, es lohnt sich, manche Sachen einfach zu unterschreiben und auf die Straße zu gehen für manche Sachen.
Cool. Sag mal, du bist ja jemand, der also wirklich nach seinem eigenen Weg sucht und den, also in allen Lebenslagen sozusagen. Aber du hast es eben auch schon angedeutet, ne, wenn du übers Kopieren sprichst, also ich kopiere ja was, um mir das dann zu eigen zu machen, ne, oder ich versuche ein Solo rauszuhören, das genauso nachzuspielen, damit ich das dann sozusagen mein Vokabular übernehmen kann. Du hast auch mit deinem Lehrer zum Beispiel damals in der Hochschule, hast du eine CD gemacht, Two Generations of Trumpet. Du warst mit einem wirklichen Altmeister am Saxophon, Charlie Mariano, viel unterwegs. Wie wichtig ist das sozusagen von der älteren Generation zu lernen und zu übernehmen und einfach aufzusaugen, was die an, nicht nur an musikalischen, sondern auch an, ja, Lebensweisheit so von sich geben?
Oh, da sprichst du was an. Das habe ich schon immer geliebt. Also, wo ich ein kleines Kind war, habe ich die ganzen alten Menschen aus meinem Dorf interviewt, wie der Zweite Weltkrieg war. Die haben mir mehr erzählt als meinen Eltern oder der Generation. Die haben ja da erst zum Reden angefangen, kurz bevor sie gestorben sind. Und mein Klavierlehrer war zum Beispiel auch jemand, der 10 Jahre lang in der russischen Kriegsgefangenschaft war und vorher natürlich an der Front in Russland war und dann zu Fuß heimgelaufen ist. Und der hat mir ganz viel von diesem Feuer, das war schon vorher da, das Feuer für Musik und für Jazz, hat er mir gegeben durch die Geschichten, dass er erzählt hat, dass er nur auf einem Stück Holz geübt hat, während er in diesem Marmorsteinbruch in Russland war. Und da sind ja die Hälfte mindestens auch gestorben in so einem Steinbruch. Und hat dann da auf einem Stück Holz geübt und sich die Töne vorgestellt. Und so eine Leidenschaft kann man auch weitergeben, beziehungsweise will man nicht ins Grab reinnehmen. Gleich war es für mich mit Charlie Mariano, der war auch total wichtig. Also der hat mir so viel Feuer und Leidenschaft mitgegeben, wo der Anfang 80 war und schon Krebs hatte, ist er mit mir immer noch durch Köln gerannt und hat mich wahnsinnig motiviert. Er hat mich eigentlich zur indischen Musik gebracht. Und Andy war auch ein ganz wichtiger Lehrer für mich. Also für mich war das immer ein Ding, dass Jazz und generell gute Musik völlig generationsübergreifend ist und funktioniert. Und auch viel besser als zum Beispiel Fußball. Fußball ist dann vielleicht irgendwann mal schwierig. Wobei die 60-Jährigen von der WDR-Big-Band ja trotzdem noch ganz okay mitgespielt haben. Aber trotzdem ist da irgendwann mal Schluss und gibt es halt Vorteile. Aber das ist ja das Schöne beim Jazz, dass du absolut auf Augenhöhe bist, ob jemand 80 ist oder 15. Ja. Und der 15-Jährige versucht halt dann, dem 80-Jährigen gegenüber zu zeigen, dass er auch eine gewisse Eleganz und Reife hat. Der 80-Jährige ist natürlich auch geputscht, dass er zeigt, dass er immer noch technisch fit ist und so. Also es hat ja alles seine Vor- und Nachteile, aber es ist wunderschön, finde ich immer, wenn Bands generationenübergreifend sind.
Ja, sich nicht so abkapseln in die eigene Bubble, finde ich einen sehr guten Ansatz. Würdest du das für dich dann auch so wünschen, wenn du mal 80 bist?
Erstmal hoffe ich, dass ich 80 werde.
Ja.
Aber wenn ich 80 bin und gesund, glaube ich, dass sich das von selber ergibt, weil ich denke, dass ich jemand bin, der auf die Leute zugehen kann und der frisch bleibt und der sich auch weiterentwickelt. Also ich werde mit 80 bestimmt komplett anders spielen, wenn ich dann noch lebe und noch spielen kann, als jetzt, weil die Sachen, die entwickeln sich bei mir immer. Und deswegen habe ich auch keine Angst, alles, was ich weiß, weiterzugeben und zu zeigen, weil ich weiß, dass ich ja besser werde und dass ich wieder neue Sachen lerne.
Ich hab gelesen, du bist auch mit einem Solo-Kabarett-Programm unterwegs. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht, aber ich habe es einmal ausprobiert. Das war vor 2 Jahren ungefähr, kurz bevor ich die Professur bekommen habe, habe ich gedacht, so, jetzt probiere ich mal was ganz Neues. Weil natürlich ist das Jazz-Business nicht immer einfach mit Booking und so weiter. Und ich habe gedacht, mal gucken, was passiert, wenn ich mich anmelde bei so einem Kabarett, so eine Art Wettbewerb im A-Theater. Und da machen alle so ein Stand-Up-Ding. Jeder kriegt seine, ich glaube, 10 bis 15 Minuten. Und da habe ich halt ein ganz kurzes Programm geschrieben. Und zum Schluss ist es ein Publikumspreis. Also sprich, das Publikum stimmt ab, einfach ja, mit den Händen. Und der da gewinnt, der kriegt dann alles, was in der Spendenbox drin ist, weil da ist so eine Spendenbox, wo Geld reingespendet wird. Und der heißt dann Kapitalistenschwein des Abends. Und diesen Preis habe ich tatsächlich gewonnen, habe es aber dann geteilt, weil ich wollte das Kommunistenschwein des Abends sein. Und das habe ich schon mehrfach übrigens gemacht, dass ich einen Preis gewonnen habe und dann das geteilt habe. Weil
ja, das habe ich mitbekommen. Beim Neuer Deutscher Jazzpreis war das so?
Genau.
Das ist immerhin, also mit, der ist 5-stellig dotiert und den hast du gewonnen oder deine Band?
Unsere Band, Shreepunk.
Genau, und das war vor 5, 6 Jahren und du hast dann einfach den Preis an alle Finalteilnehmer unter allen Finalteilnehmern aufgeteilt. Das ist ja
Kommunismus. Sozialismus. Nee, ich stehe nicht drauf, gegen Menschen Musik zu machen. Also das als Wettbewerb zu sehen, finde ich totalen Käse. Wenn ich einen Preis gewinne, ist es ja was anderes, weil da ist es ja nicht gegen jemand oder ich spiele ein Finale gegen jemand, sondern dann werde ich ausgewählt von der Jury. Aber da war es halt so ein Publikumspreis bei dem Kabarett zum Beispiel und das habe ich ja nur für meinen Spaß gemacht. Einfach nur um zu sehen, ob ich das kann. Ja, ich kann's. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich selber den Spaß verloren habe, sobald ich das Kabarettprogramm konnte. Also ich habe das ja geübt natürlich und dann konnte ich das auswendig. Und dann habe ich selber eigentlich schon keinen Spaß mehr dran gehabt, weil ich halt die Gags schon kannte selber. Die waren auch gut. Aber ich hatte kein Interesse, das zu booken. Ich hätte natürlich dann weitermachen können.
Also der Weg ist das Ziel, große ja. Überschrift.
Ja. Sowieso.
Ne? Also nie das Ziel. Ja, aber das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Also klar, du hast zum Beispiel diesen Weltmusikpreis Ruth bekommen. Heißt der so?
Ruth, ne? Ja.
Genau, den haben wir auch mal mit Jazzkantine bekommen. Auch in Thüringen, ne? In
Rudolstadt.
Rudolstadt, genau. Zu dir passt es ja noch viel mehr, weil du dich ja wirklich so als Weltmusiker auch begreifst. Das ist natürlich was anderes, als wenn du bei einem Wettbewerb mitspielst. Ich meine, wer hat das gesagt? Bartok oder so? Wettbewerbe sind was für Rennpferde, aber nicht für Musiker.
Ja.
Ist was dran, ne? Weil du musst ja, wenn du beim Wettbewerb ja mitmachst, musst du ja überlegen, ja, was ist denn eigentlich, was sind die maßgeblichen Kriterien? So,
also
ne?
Ich würde es ein bisschen philosophischer sagen, du kannst ja mitmachen, wenn du das als Ziel hast, dass du dich weiterentwickelst und dass du deinen Spaß hast, aber du kannst ja dann immer noch, wenn du wirklich in so finale Situationen bist, wo 3 Bands spielen und the winner takes it all, wenn das wirklich die Gegebenheiten sind, dann kannst du ja mit deiner Band ausmachen, wenn wir gewinnen, teilen wir alles. Das habe ich halt so gemacht. Ich finde, es ist was anderes bei so Preisen. Also grundsätzlich bin ich dafür, dass es Wettbewerbe und Preise gibt, weil die machen eine gewisse Sichtbarkeit für die Musik und die sorgen dafür, dass Werbung ist und Jazz sozusagen in den Zeitungen und im Fernsehen halt ist.
Ja.
Das ist so. wenn jetzt jemand ein Festival macht und der hat 50.000 Euro, kriegt er dafür vielleicht mal eine Minute im Lokalfernsehen, die keine Sau interessiert. Und vielleicht noch einen kleinen Artikel. Aber wenn man mit dem gleichen Geld einen Wettbewerb macht, kriegt man sicherlich das 10- bis 20-fache an Presse. Weil die Leute das einfach wollen, weil wir in so einer Wettbewerbsgesellschaft leben. Und dann kann man es den Leuten ja auch geben. Grundsätzlich ist es immer gut, finde ich, wenn in irgendeiner Form Geld in die Szene gepumpt wird. Und ich finde es auch tatsächlich gut, wenn es bei Leuten landet, die Bandleader sind, die wieder ihr Geld teilen werden. Also das ist ja dafür da, dass es geteilt wird, das Geld. Und solange man das macht, ist es ja moralisch super, wenn es Wettbewerbe gibt.
Ja, also ist vielleicht auch für viele auch noch ein zusätzlicher Antrieb. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Nicht nur wegen des Geldes, sondern natürlich auch wegen der Sichtbarkeit, die ja auch gerade für junge und angehende Künstlerinnen auch total wichtig ist, ne? Sich aus dem Meer des Nachwuchses, den wir ja auch selber da heranzüchten in unseren Kunsthochschul- und Musikhochschulabteilungen, dass man sich da auch irgendwie ein bisschen abhebt.
Ich glaube auch, dass es nicht schlimm ist, wenn ganz viele Leute durch diese vielen Musikhochschulen durchgehen, weil die meisten von denen machen das ja nicht, weil denen total langweilig ist und das vielleicht gerade noch so das Erträglichste ist, sondern die haben wirklich Bock drauf. Und ich zumindest habe die Philosophie, dass wir nicht die Leute nehmen sollten, die gerne Musik studieren wollen, sondern dass wir die Leute nehmen sollten, denen gar nichts anderes übrig bleibt, als Musik zu studieren, zu denen ich mich selber zähle. Also ich bin jemand, mir wäre jetzt nicht viel anderes übrig geblieben, außer Musik zu machen. Und wenn ich nicht studiert hätte, hätte ich es halt einfach gemacht. Also das war einfach mein Ding und für mich war das total gut, so ein Studium zu haben, wo man wahnsinnig gute Expertise umsonst kriegt. Und das ist doch schön, dass wir in so einem Land sind, wo es das gibt. Und wenn die Leute dann später was anderes machen und wenn das im Musikmanagement-Bereich ist oder wenn sie selber Lehrer sind oder wenn sie booken, es gibt so viele Felder, die dann indirekt mit der Musik zu tun haben, denke ich trotzdem, dass wir denen was weitergegeben haben, was auch für andere Sachen gut sein kann. Also auf gut Deutsch, wenn man ein Solo transkribieren kann und nachspielen kann, hat man vielleicht danach bessere Ohren, um eine gute Band auszuwählen als Booker zum Beispiel.
Und auch vielleicht auch mehr Sinn fürs Detail, ne?
Ja.
Und ja, gerade so ein Einzelunternehmer wie du es bist, also deine Projekte sind ja wirklich zahlreich, du bookst die selber, das heißt, du kümmerst dich selber um die Konzerte, du planst Touren, du schaust natürlich irgendwie, dass es am Ende dann auch für deine Mitmusikerinnen irgendwie finanziell passt, nehme ich mal an. Das heißt, du bist am Ende auch jemand, der im Zweifelsfall mit Excel-Tabellen umgehen kann, wenn er irgendwie kalkulieren muss, ne, was kommt rein, der Förderanträge auch stellt.
Also selten.
Auch schon erfolgreich bewilligt bekommen hast. Ne? Also das sind alles Fähigkeiten, die weit über das rein musikalische hinausgehen und die einen, glaube ich, dann auch schon dazu befähigen, sich jetzt nicht nur als Musiker zu betrachten. Deswegen meine Frage von ganz am Anfang. Erinnerst du dich? Wir lernen uns gerade kennen und ich frage dich, was du eigentlich machst. Und du sagst natürlich, klar, ist ja offensichtlich, ich habe meine ganzen Instrumente dabei. Ich bin Musiker, aber eigentlich bist du ja oder sind wir Musiker und du im Speziellen nochmal vielleicht ein bisschen mehr als andere so eine One-Man-Show in ganz vielerlei Hinsicht.
Ja, also je nachdem, in welcher Phase man mich gerade erwischt. Im letzten Monat war ich hauptsächlich Komponist, der halt für dieses Orchester schreibt.
Also für das, wo du jetzt gerade aufgetreten bist in Thüringen.
Und habe nebenbei noch Trompete gespielt, unterrichtet und organisiert. Manchmal bin ich hauptsächlich Manager, der noch nebenbei Trompete spielt und komponiert. Also das wechselt sich so ab. Manchmal bin ich wirklich nur am Trompete üben und anderes Zeugs üben.
Aber du übst schon auch richtig?
Unbedingt.
Ja.
Das ist Hygiene, das ist wie Zähneputzen. Das macht man ja auch nicht mal, wenn man keinen Bock hat. Nicht.
Alles schön. Wie viel kann man, gibt's da so nee. Also wenn du Zeit hast, also das ist
auf jeden Fall täglich. Ganz wichtig, jeden Tag. Und da lasse ich nichts unter 2 Stunden zu, aber nach oben ist es offen und ich schaue nicht auf die Uhr, wie viel ich jetzt geübt habe.
Okay, aber das ist auch ein innerer Drang, das unbedingt erleben, so wie Zähne putzen oder die.
Ja. Also mir geht's nicht gut, wenn ich diese 2 Stunden, sagen wir mal, nicht absolviere.
Ah, okay.
Weil ich dann weiß, dass ich schlechter spielen werde und dann vorher schon schlechte Laune habe.
Das heißt, also du ziehst das auch durch, selbst in Zeiten, wo du jetzt gerade viel schreibst oder so. Du hast ja auch gesagt, du machst viel auf den letzten Drücker, weil die Sachen dann einfach mehr fließen, die müssen raus, die kommen dann auch raus. Aber Trompete geübt, Zähne geputzt wird trotzdem. Okay.
Ja, weil es ja auch eine Art von Entspannung ist. Wir leben ja in einer sehr krassen Einatmergesellschaft, wo man immer noch mehr Termine und noch mehr Sachen machen muss und Stress ohne Ende hat. Und man kann eigentlich noch mehr Stress haben, wenn man will, wenn man die Sachen wirklich gescheit machen würde. Ich kümmere mich ja um viele Sachen schon nur stiefmütterlich. Aber das Trompeteüben ist dann immer noch so eine Aktivität, wo ich total entspannt bin und wo ich halt viel länger ausatme, als ich einatme. Darum ist es auch saugesund, das wirklich jeden Tag zu machen. Vergiss Yoga, vergiss alle Atemübungen.
Ich wollte gerade sagen, Trompeteüben ist für dich Meditation, sozusagen.
Ja, Wellness. Ja,
Wellness. Und was können wir denn als nächstes von dir erwarten?
Kommt als nächstes?
Neue CDs in der Mache vielleicht?
Also es gibt 2 neue CDs, die jetzt gerade rausgekommen sind.
Dürfen wir noch von CDs sprechen? Oder,
ja, bei mir gibt es noch CDs. Das sind so Teile, die kann man auf dem Balkon hängen und dann fliegen die Tauben nicht so hin. Deswegen sind die ganz praktisch. Ja, ich habe eine CD mit Simon Rummel gemacht im Duo und eine mit Tamara Lukasheva im Duo gemacht. Die sind ganz neu. Ich werde auch wieder eine neue Brazilian Motions CD machen demnächst. Mit großer Besetzung, mit Menschen aus 10 verschiedenen Nationen.
Wow, also so eine Art United Nations of Brazilian Motions.
Eigentlich schon, aber die wohnen alle in Köln, das ist ganz praktisch.
Ja.
Und dann, also das ist auch in der Mache, dann werde ich eine Krippenspielers-CD neu machen bald und es gibt auch dieses Jahr wieder eine Krippenspielers-Tour mit einem wie immer neuen Programm und wie immer einer neuen Geschichte.
Ja, das müsste man sich eigentlich angucken. Bin leider selber auf Tour. Aber ich wollte gerade sagen, du hast, wo wir vorhin über Kabarett gesprochen haben, dein Krippenspielerprogramm, also du machst so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte, die spielst du nach, richtig? Oder wie?
1:1, wie? Genauso wie in der Bibel spielen wir es nach. Nein, es ist natürlich jedes Jahr eine andere Handlung. Mit Respekt natürlich für die Religion. Ich bin ja selber sehr katholisch aufgewachsen, aber ich habe Humor und den erwarte ich auch. Von einem echten Christen erwarte ich, dass man genug Humor hat, dass man seinen Glauben nicht gefährdet sieht, wenn da was Lustiges vorkommt. Und ich spiele da eben die Frau Herrgott und es hat sich so eingependelt. Ich war auch schon in andere Rollen, aber die letzten 5 Jahre war ich immer die Frau Herrgott. Und dann gibt es noch einen Pope und eine Mary und einen Jesus und Heiligen Geist und je nachdem noch mehr Leute. Die Weihnachtsband, die war schon mal riesengroß, das waren schon mal 10 Leute. Es hat aber als Trio angefangen und es verkleinert und vergrößert sich immer, je nachdem, wer gerade Zeit hat und wie das Booking so läuft. Aber genau, es ist theoretisch von Trio bis Tentett alles möglich.
Wow.
Und da spielt jeder auch eine Rolle. Und es gibt halt eine Geschichte, wo am Schluss die Welt natürlich gerettet wird und ein Heiland geboren wird.
Spielt er dann auch Trompete, oder?
Nee, je nachdem, was halt gerade gebraucht wird.
Welches Instrument in der Big Band gerade?
In der Big Band.
Meistens die Posaunen, ne?
Stimmt. Wobei Saxophone gibt es ja auch gar nicht so viele, die wirklich gut Big Band spielen.
In der Big Band gab es immer.
Ja, aber wer von den Saxophonen will zum Beispiel alle Doublings gerne spielen und so weiter? Sind Sie sicher schon wieder zu fein dafür?
Also ich bin, an der Stelle bin ich raus. Das hat nichts mit zu fein zu tun. Aber bei mir hat der Tag auch nur 24 Stunden. Deswegen habe ich gesagt, Big Band spielen geht für mich nicht mehr, weil als Saxonist dann auch noch Flöte und Klarinette jeden Tag üben, das schaffe ich nicht.
Verstehe ich.
Also, weil ich ja auch wie du viel schreibe und aber das geht dann einfach nicht mehr. Und Familie und bla bla bla. Naja, egal. Aber wir sind sehr gespannt, was da kommt. Also ich bin sehr gespannt, was da weiterkommt. Gibt es irgendwann eine Neuauflage von India meets Allgäu? Oder Allgäu meets
India? Sehr schön. Also ich habe auf jeden Fall 1000 neue Ideen schon. Ich denke schon, dass es die gibt. Es gab ja schon eine zweite Auflage mit dem CCJO. Da habe ich schon ein paar neue Stücke geschrieben. Und ich hoffe, dass es auch noch eine dritte Auflage gibt. Allerdings, diese neuen Stücke wurden gar nicht aufgenommen. Aber ich brenne dafür und es macht wahnsinnig Spaß. Der Amit Nadek, der Flötist, mit dem zusammen habe ich ja eben diese Band Amicias. Das ist eine Mischung aus dem Namen Amit und Matthias Amicias. Und der ist ein totales Genie und
so sehr bekannt in Indien, ne?
In Indien ist er ein Star, also zumindest in dieser karnatischen Szene. Carnatic Music ist ja die Musik von Südindien vor allem. Und der spielt einfach Flöte, dass sich die Wände biegen und dass man das Gefühl hat, die Schwerkraft wird gerade
nihiliert.
Ja. Außer Kraft gesetzt. Es ist wirklich unglaublich magisch, wie der Flöte spielt. Und das macht wahnsinnig Spaß, mit so jemand Musik zu machen. Und mit so jemand, von dem man wirklich immer was lernen kann, Zeit zu verbringen.
Ja. Besseres Schlusswort könnte ich jetzt auch nicht finden. Immer lernen, Zeit verbringen. Matthias. Vielen Dank, dass du hier warst. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Danke dir.
Und wir sehen uns dann hoffentlich auf dem einen oder anderen Konzert wieder in Köln oder.
Wir sehen uns auf den Brettern, die kein Geld bedeuten.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.